Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Bevor wir starten, ein kleiner Hinweis. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, teilen Sie ihn doch gerne mit KollegInnen oder FreundInnen. So helfen Sie uns, noch mehr Menschen zu erreichen.
Frau Dr. Heiß, Herr Dr. Mirsay, mein Name ist Irene Thierjung. Ich bin Medizinjournalistin mit außenpolitischem Schwerpunkt und ich freue mich, Sie heute hier willkommen zu heißen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, auch ich bedanke mich für die Einladung.
Ja, lassen Sie uns zuerst einen Blick auf die Anfänge von Hemayat werfen. Was hat Sie damals vor 30 Jahren veranlasst, sich für traumatisierte Geflüchtete einzusetzen?
Ich war damals die junge Turnusarzt und war damals schon Sprecher von Amnesty Mediziner Gruppe. Und es sind immer Patienten zu mir über Amnesty zugewiesen worden, die ich dann zu Hause im zukünftigen Kinderzimmer angeschaut habe. Und ich war auch mal in München, habe ich einen Freund besucht, der in einem Flüchtlingslager war, habe dort auch manche Traumatisierte gesehen. Und erst mit dem Thema bin ich quasi in Kontakt gekommen. Und es hat sich herumgesprochen, dass ein junger Arzt, nicht versichert, weil damals gab es ja kein Ambermed, kein Hemayat, kein Diakonie, Patienten, ausländische Patienten, Flüchtlinge zu Hause untersucht. Und das Klima war auch akzeptabel für so etwas. Ich habe in einem Dachgeschoss gewohnt, die sind mit Aufzug hinaufgefahren, vor der Tür auf mich gewartet, bis ich vom Spital nach Hause komme. Es hat sich herumgesprochen, das hat uns damals eigentlich verknüpft mit der Ärztewoche. Damals der Chefredakteur von der Ärztewoche, Herr Stodulka, hat mich angerufen und hat mich da in diesem zukünftigen Kinderzimmer interviewt. Und haben wir den ersten Artikel quasi geschrieben, dass es diesen Bedarf für Wien gibt, dass man so eine Therapieeinrichtung hier bräuchte. Es hat gerade in Berlin so ein Therapiezentrum angefangen gehabt. Und Gott sei Dank auf den Artikel gab es dann Reaktionen und dann sind Kolleginnen auf mich zugekommen. Wir haben dann mit Frau Dr. Breitner und Professor Wenzel den Verein dann damals gegründet. Also so ist es, waren die Anfänge.
Das ist sehr spannend. Können Sie sich noch an die ersten Klientinnen oder Klienten erinnern? Wo sind die hergekommen oder?
Also vor der Gründung waren sehr viele aus afrikanischen Ländern, die ich zu Hause untersucht habe. Und wir haben ein Netzwerk von Amnesty, Ärztegruppe gehabt, Röntgenuntersuchungen, Laboruntersuchungen. Ich habe zu Hause diese Proben entnommen, in ein Labor gegangen oder Röntgenuntersuchungen machen lassen. In Meidling war es damals. Als wir dann Hemayat gegründet haben, die ersten waren aus Bosnien. Damals war die Blütezeit leider von Krieg im Balkangebiet und es waren sehr viele Flüchtlinge frisch angekommen und da haben wir gratis Räumlichkeiten von einer Einrichtung, die auch so Kurse für Ausländer gemacht hat, aber Nachmittag haben sie frei gehabt. In diesen Räumlichkeiten haben wir die Arbeit dann angefangen, waren aus Bosnien die ersten.
Mittlerweile hat Hemayat mehr als 22.000 Menschen unterstützt, sich ein neues Leben in Österreich aufzubauen. Wie hat sich der Bedarf an psychologischer Hilfe jetzt in den letzten Jahren verändert?
Ich bin erst bei der Halbzeit ungefähr dazugekommen, aber ich glaube, es war von Anfang an so, dass der Bedarf immer größer war als das, was wir anbieten konnten, als das finanzierte Angebot. In den letzten Jahren ist es, also es zeigt sich immer so wie ein verzögertes Abbild der Krisenherde, der Flüchtlingsbewegungen. Dann dauert es immer einige Zeit, bis die Menschen zu Hemayat finden. Aber es gab gerade jetzt wieder einen massiven Anstieg, der sicher teilweise auch begründet ist durch den Krieg in der Ukraine, was bei sehr vielen Menschen Retraumatisierungen ausgelöst hat. Also zum Beispiel gerade die Länder, die auch irgendwie mal mit Russland zu tun hatten, wie Tschetschenien, aber auch Syrien und Afghanistan, hat das massive Ängste und auch die Bilder vom Krieg massive Erinnerungen ausgelöst.
In den letzten 5 Jahren, habe ich gelesen, haben Sie die Betreuungsstunden um 70% steigern können. Wie ist das zustande gekommen und wie finanziert sich sowas?
Meine Aufgabe eben, ich bin die Geschäftsführerin von Hemayat, ist dann immer die die Stunden, also an das Budget anzupassen, beziehungsweise eben an das verfügbare Budget, die Stunden anzupassen. Und wir werden von ganz vielen verschiedenen Stellen finanziert, also in erster Linie eben von der EU in Kombination mit dem Innenministerium, aber auch die Gesundheitskasse, die Stadt Wien, also wirklich sehr viele verschiedene Stellen. Und da ist dann eben die österreichische Gesundheitskasse und auch das Sozialministerium neu dazugekommen. Und das hat uns einen Ausbau ermöglicht. Und es war auch so, dass wir in den letzten Jahren Gruppenangebote stärker anbieten konnten. Ja.
Okay. Mit welchen Traumatisierungen und Problemen kommen die Klientinnen und Klienten so zu Ihnen? Und wie kann man sich Ihre konkrete Arbeit dann vorstellen?
Genau, die Arbeit ist mittlerweile, also begonnen hat das eben vor allem mit Medizin, Psychotherapie und Psychiatrie. Mittlerweile sind wir ein sehr großes interdisziplinäres Team, aber nach wie vor eben, das ist auch State of the Art Behandlung für posttraumatische Belastungsstörung, also das Bild ist das Haupterkrankungsbild, mit dem wir es zu tun haben, aber eben auch sonstige Traumafolgestörungen. Die meisten Menschen, also bei der PTSD ist es eben so, dass diese drei Hauptsymptomgruppen dieses andauernde Wiedererleben, also die Menschen kommen und sagen, sie wollen nicht mehr dran denken, sie wollen es hinter sich lassen, aber es funktioniert nicht. Das drängen sich diese Bilder, diese in Form von Flashbacks, in Form von Albträumen, die drängen sich ständig wieder auf. Und dann die andere Symptomgruppe ist eben dieses Hyperarousal. Also so in erster Linie ist es eben, fast alle sagen, sie können nicht schlafen. Das ist also sie sind so ja wie gefangen in einer Alarmreaktion. Und die dritte Symptomgruppe ist eben dieses, dass sie eigentlich vermeiden wollen, darüber zu reden, daran zu denken, emotional irgendwie distanziert sind. Also es sind vielfältige, aber insgesamt wirklich extrem belastende Symptomatiken, die wir sehen. Wir haben ja Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Und das geht eben von Kindern, die nicht mehr sprechen, Kindern, die sehr auffällig werden, weil sie aggressiv sind, von Menschen, die eben, also diese aufdrängenden Erinnerungen sind so schlimm. Also Leute, die uns erzählen, sie sehen die Gesichter von Peinigern in der U-Bahn oder so oder hören, spüren also Somatisierungen auch, sie spüren die Schmerzen wieder, wenn sie jemanden mit einer Uniform sehen. Also es ist wirklich eine sehr belastende Symptomatik.
Ja, ergänzend wollte ich sagen, dass einerseits sind das die Erkrankungsbilder, die eine Therapie brauchen. Andererseits ist wichtig, dass man die Dokumentation vornimmt. Mhm. Also beim Erstgespräch ein psychologisches Gutachten geschrieben über die Symptomatik. Und auch wenn Sie physische Folterungen angeben, dass da ein Gutachten über diese Folterungen quasi dokumentiert werden. Warum? Weil einerseits, wenn die Personen aus gewissen Gebieten aus einem Gefängnis kommen, dann kann man davon ausgehen, dass sie mit höchster Wahrscheinlichkeit körperlich misshandelt worden sind. Syrien, Afghanistan, Iran, das sind Länder, wo, wenn jemand politisch ins Gefängnis kommt, dass das körperliche Misshandlung ein Minimum ist, was passiert, zusätzlich zu den psychischen Traumatisierungen, die im Gefängnis stattfinden. Und zweitens ist wichtig, dass man auch diese Erkenntnisse, die wir aus diesen Erfahrungen gewinnen, publizieren. Publizieren, wissenschaftlich verarbeiten, publizieren, psychologisch wird werden ständig was publiziert, in Kongressen werden die Erkenntnisse präsentiert, auch physisch. Ich habe letzte Woche Flüchtlinge aus Syrien untersucht, der typisch für diese Gebiete von den Händen aufgehängt worden war, eine typische zirkuläre Verletzungen an den Handgelenken, typische Muskelatrophien auf einer Seite durch Plexus-Läsion. Und dann zusätzlich hat er angegeben, dass er massiv geschlagen worden war, obwohl das lange zurücklag. Aber die Angaben so glaubwürdig waren, dann habe ich dann bei ihm eine Knochensinnographie durchgeführt, wo wir diese Traumen am Knochen noch nach so vielen Jahren nachweisen könnten. Das heißt, die Schläge waren so brutal, dass er nach wie vor dauernd Schmerzen hat und die waren auch objektivierbar. Das heißt, die Dokumentation ist ein wichtiger Teil von unserer Arbeit und die Kooperation mit Organisationen wie Amnesty, wie Folterbeauftragte von der UN oder Länderbeauftragte für UN, wo sie die Misshandlungen im Rahmen von Wahrheitskommissionen untersuchen, wie wir derzeit über Iran diese Kommission haben, dass wir diese Berichte dokumentarisch ihnen vorlegen, dass wir die Länder streiten das ja ab, na, wir wollten das hier nicht, jetzt haben sie das gesehen, ist immer die Antwort. Und so dokumentieren wir das und auch eine Organisation, die uns sehr unterstützend immer wieder zur Seite steht, ist World Medical Association. Auch die haben ein starkes Auge für Menschenrechte und da schicken wir auch ihnen immer Berichte über gewisse Zunahme an Misshandlungen und Folterungen in gewissen Ländern, dass sie auch informiert sind.
Fast die Hälfte Ihrer Klienten sind Frauen und Mädchen. Warum ist es wichtig, dass man so dieser Gruppe an Menschen besonders hilft?
Ich glaube, es sind ja relativ viele, vor allem wenn man anschaut, wie die Geschlechterverteilung in den Flüchtlings-Communities ist. Ich glaube, da kommt eben einerseits eine größere Offenheit von Frauen, so Hilfe in Anspruch zu nehmen, zu tragen. Wir versuchen, also eben wie der Cyrus schon gesagt hat, die Leute werden angemeldet bei Hemayat und dann gibt es mal ein Abklärungsgespräch. Dann schauen wir einfach, ob Krieg und Folter, Traumafolgestörung und ob wir uns zuständig fühlen. Und dann ist es eben im Moment so, dass wir sowas wie wir haben aktuell, obwohl wir uns so gesteigert haben, eben noch immer 500 Leute, an die 500 Leute auf der Warteliste. Das heißt, Leute, die eigentlich, wo wir finden, die würden dringend Behandlung brauchen, wo wir wissen, je länger wir warten, umso mehr chronifiziert das und wird eigentlich schwerer zu behandeln. Und der dritte Punkt ist aber auch, dass wir eben dass sich immer mehr zeigt, dass es auch so eine transgenerationale Weitergabe von Traumata gibt. Also wir versuchen, Eltern prioritär und da eben prioritär zu behandeln und schauen, dass die, also eben im Vordergrund steht Suizidalität, selbstverletzendes Verhalten, also solche Leute bekommen immer ein Rufzeichen und werden vorgezogen, aber dann sind wir eben auch sehr bemüht, dass Mütter mit Kindern, Kinder sowieso eben rasch drankommen und ihnen eine Behandlung angeboten wird. Es ist nicht nur bei den Frauen, auch bei den Männern sexualisierte Gewalt das Thema, aber eben vor allem bei den Frauen. Das ist einfach ein Kriegsmittel sehr oft und sexualisierte Gewalt erhöht eben die Wahrscheinlichkeit, auch an einer Traumafolgeerkrankung zu leiden und deswegen auch sehr viel Frauen und ein Schwerpunkt hier.
Entschuldigung, wenn ich als Nicht-Psychologe mich einmischen darf. Und es ist, die Erfahrung hat ja auch gezeigt, also man weiß es ja auch von Holocaust und so weiter, dass diese, wie Dr. Heiß gesagt hat, Transgenerationen, Weitergabe von Traumata und besonders bei Kindern ist es wichtig, dass man dort Therapie ansetzt, dass man diesen Zyklus unterbricht.
Wie erfahren die Geflüchteten von ihrem Angebot? Also wer schickt sie zu Ihnen? Wie kann man sich das vorstellen?
Eben, Hemayat gibt es ja jetzt schon seit 30 Jahren und ein wirklich großer Anteil ist, dass wir, glaube ich, in Flüchtlings-Communities, also je nachdem, wie gut die vernetzt sind, aber einen sehr guten Ruf haben und durch Mundpropaganda dann irgendwie weiterempfohlen wird, wenn du nicht schlafen kannst, probier Hemayat, das hat meiner Tante geholfen, also wirklich innerhalb den Communities. Sonst zeigt sich einfach, dass Hemayat ein sehr, also diese ganzen Stellen, wo Integrationsmaßnahmen angeboten wird, psychische Gesundheit ist einfach eigentlich die Voraussetzung für Integration und sehr oft eben in den Deutschkursen vom AMS, Kindergärten, Schulen und so weiter, sind die Stellen, wo irgendwie auffällt, die waren ständig im Deutschkurs oder so, die Rechtsberatungsstellen, wo die Leute praktisch ihre Fluchtgeschichte erzählen sollten, aber oft nicht können und immer nur ja, die Worte nicht finden können für das, was ihnen passiert ist. Also es sind wirklich viele verschiedene Stellen in Wien und eben durch unser Bemühen, mehr Geld zu lukrieren, Spenden zu lukrieren und dadurch, dass Herr Mayat immer bekannter geworden ist, habe ich am Anfang gedacht, dann kriegen wir so viel Geld, dass wir die behandeln können, die da auf unserer Warteliste stehen. Aber es sind einfach auch immer mehr Menschen gekommen, was ich nach wie vor für extrem wichtig halte, ja, weil oft kommen die Leute und haben das Gefühl, jetzt bin ich gefoltert worden, aber jetzt wäre ich auch noch verrückt. Und es hilft einfach schon zu sehen, das ist also auch so ein Abklärungsgespräch, wo eben so Psychoedukation stattfindet und man sagt, das ist eine ganz normale Reaktion auf so abnormale Ereignisse. So würde es mir auch gehen, wäre ich gefoltert worden. Und es gibt ganz viele und es gibt eine Behandlung. Das ist schon auch sehr wichtig, dass auch wenn wir dann nicht rasch genug sein können, es ist wichtig, dass sie das und erfahren.
Was ich ergänzend sagen wollte in dem Zusammenhang ist, dass bei den Therapiezentren für Folteropfer oder Folterüberlebende, besser wie wir nennen, gibt es ein europäisches Netzwerk und wir sind alle miteinander vernetzt und die Zentrale ist in Dänemark und Temayat ist mittlerweile eine von den größten Zentren in Europa für die Therapie von Traumatisierten und unsere Therapeuten machen auch Schulungen sogar für andere Institutionen, wie jetzt sind Trainer von uns nach Ukraine gegangen, um dort vor Ort die Therapeuten diesbezüglich zu trainieren, damit die dann selbst vor Ort die Traumatisierte behandeln können.
Bei uns ist das Klima in Bezug auf Geflüchtete und Migranten ja in den letzten Jahren deutlich rauer geworden. Da ist nur mehr von Abschiebungen die Rede und von dem Stopp von Familienzusammenführungen und derartigem. Was macht das mit Ihren Klientinnen und Klienten oder mit Geflüchteten im Allgemeinen?
Was wir auch aus der Holocaust-Forschung wissen, ist, dass eben wahnsinnig wichtig die Anerkennung ist. Also die Anerkennung nach einem schweren Traumata, wenn sie vergewaltigt werden und ich sage nachher, sie lügen ja eh nur oder sie haben ja auch so kurze Röcke an, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass sie davon krank werden. Und das ist etwas, was ich merke, dass bei uns im Team natürlich immer sehr schwierig ist. Man kann irgendwie damit leben, dass oder muss damit leben, dass schlimme Dinge woanders passieren. Aber wenn man dann sieht, dass eben der Umgang hier oder ihr Erleben hier, das natürlich nicht vergleichbar ist mit einem syrischen Foltergefängnis. Aber das, weil wir einfach wissen, es wäre wichtig, Sicherheit herzustellen, einen geregelten Alltag, damit sie gesund werden. Aber sehr oft passiert dann eben und viele kommen auch mit wahnsinnig hohen Erwartungen. Sie kommen jetzt nach Europa, hier sind Menschenrechte, sie werden erzählen, was ihnen passiert ist, aber eigentlich ist dann die Haltung eher eine, naja, die lügen eh alle und also nicht anerkennend und auch nicht Sicherheit gebend. Also diese ganzen Aufenthaltsstatus, die einfach immer nur, ja jetzt okay, noch 2 Jahre, jetzt noch ein Jahr, das ermöglicht einfach nicht wirklich anzukommen und gesund zu werden. Und sehr oft sind die Menschen Teil einer Gruppe, einer Minderheit zum Beispiel in einem anderen Land gewesen und dann spüren sie, dass sie hier wieder Teil einer Gruppe sind, die verfolgt, nicht gewollt wird. Das ist jetzt eben nicht vergleichbar wie die Jesiden in Syrien, aber für die Jesiden, die hier dann hoffen, anzukommen und in Sicherheit zu sein und die praktisch schon diese Wunden haben, wird das teilweise extrem beängstigend erlebt. Ja.
Der Wunsch an die Politik wäre, dass man da eine differenziertere Sprache sich aneignet, also dass Traumatisierte besonders einen Schutz brauchen, dass man, wir laden sie auch ein, dass sie mit uns, den Verein Hemayat, diesbezüglich Gespräche führen und die Problematik von der anderen Seite auch kennen, Und es gibt schon Schulungen, wo wir auch teilnehmen an der Schulungen vom Innenministerium und so weiter. Da kann man sagen, also das ist sehr begrüßenswert, das findet statt. Aber auf der höheren Ebene sollten auch diese Gespräche stattfinden, dass die Sensibilisierung auf dieses Thema nicht verloren geht. Weil das ist äußerst wichtig, dass die Menschenrechtskonventionen in einem demokratischen Land, in einem demokratischen Kontinent eingehalten werden. Das soll ein Vorzeige sein für die anderen Länder, für den Süden, jetzt leider auch für den ganz Westen. Und da wäre schon an der Zeit, dass man die Sprache ein bisschen anpasst.
Sie haben jetzt das als Wunsch geäußert. Haben Sie noch andere Wünsche an die neue Regierung?
Ja, ich glaube einfach, dass wir sind wirklich sehr um eine Versorgung bemüht. Ich glaube, dass das eben auch gut funktioniert. Also das Schöne ist eben, dass posttraumatische Belastungsstörungen mit dieser massiven Symptomatik sehr gut auch behandelbar sind und dass das eben auch alles nicht wahnsinnig teuer und aufwendig ist, sondern eine wichtige Maßnahme ist für Integration oder für gelungene Integration. Und ich glaube, dass wir hier eben eine wichtige Gesundheitsversorgung und Integrationsarbeit übernehmen in der Stadt. Und ich würde mir wünschen, dass auch bei Sparmaßnahmen, also das Hemmerjahr, wo sich einfach gezeigt hat, das ist kein Projekt, sondern das ist ein dauerhafter Bedarf, den es hier gibt, dass das dementsprechend auch stabil finanziert wird.
Gut, ja, dann ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch bei Ihnen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ebenso, danke vielmals für die Einladung.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, teilen Sie sie doch mit jemandem, der ebenfalls Interesse daran haben könnte. Oder hinterlassen Sie uns eine Bewertung. Wir schätzen Ihre Unterstützung sehr.